Es ist spannend, wenn etwas besonders ist, dann tut man es mit dem Begriff Gold verbinden, oder? Eben, wie goldige Hochzeit. Oder Goldöpfel oder verschiedene Produkte sind so, werden mit Gold verbunden. Was bedeutet denn das, wenn man etwas im Goldig sagt? Ein Goldschatz. Goldiger Typ. Wertvoll will man ausdrücken. Was will man auch? Was gehört auch noch zum Gold? Kostbar, rein. Auch schön. Irgendwie, Gold ist auch wunderschön. Edel, genau, das ist auch etwas, was ganz wichtig ist. Natürlich wollen wir mal ein bisschen schauen, was sagt eigentlich die Bibel zum Thema Gold? Und was denkt ihr, wo wird das Gold das erste Mal in der Bibel erwähnt? Was schätzt ihr da? Wo wird Gold das erste Mal in der Bibel erwähnt? Beim Auszug aus Ägypten wird es erwähnt, aber schon viel früher. Ja, bei den drei Königen, aber selbst Neues Testament, selbst noch viel später. Aber wo es das erste Mal erwähnt wird. Ihr werdet staunen. Im Paradies. Tatsächlich, schon im Paradies steht da, dass Gott zwei Flüsse hat fließen durch das Paradies. Der erste heißt Bishon, der fließt ums ganze Land, Chavila, und dort findet man Gold, und das Gold des Landes ist kostbar. Schon im Paradies ist das erwähnt. Gott hat schon dem Mensch, noch vor dem Sündenfall, hat er ihm den Auftrag gegeben, die Welt zu erforschen, also den Tieren nehmen gegeben, auch zu behüten, den Garten zu pflegen, den Garten Eden. Und sie haben auch dürfen kreativ sein, natürlich. Und offensichtlich haben die Gold schon dort gefunden und haben das schon schön gefunden und haben Sachen können daraus machen. Sie haben dürfen gestalten. Das zweite Mal, wo ich Gold in der Bibel gefunden habe, ist zur Zeit vom Abraham. Da heisst, der Abraham war sehr reich, er hat viel Tierli und Knechten und Mägde auch noch, aber auch Silber und Gold. Also schon damals ist Gold ganz, ganz wichtig gewesen. Unter anderem hat man es auch gebraucht als Zahlungsmittel. Gold ist halt auch unverwüstlich. Eisen rostet, Kupfer läuft da, sogar Silber läuft da. Die, die ein Silberbesteck zu Hause haben, wissen, das Liedli davon zu singen. Wenn man sie wieder mal führen will, ist es dann eher grau oder schwarz wieder silbrig. Und dann muss man das Sigulin wieder polieren. Gold muss nie. Gold ist tatsächlich unverwüstlich. Ist ein wunderbares Metall, das Gott geschafft hat. Es ist auch gut zum Verarbeiten, weil es ist relativ weich. Man hat das damals schon sehr gut mit den Mitteln, die man hatte, können etwas daraus machen. Und es ist natürlich relativ rar, darum ist es so kostbar. Und es kann sehr gut veredelt werden. Wenn man ja das Gold findet, dann hat es noch Dreckpartikel drin und man kann das Gold aufheizen, weil es nicht so einen hohen Schmelzwert hat, kann man das gut schmelzen und dann, und Gold ist ja unheimlich schwer, spezifisch, das wisst ihr. Und alle Dreck schwimmt oben auf und das Gold ist unten dran. Also sobald es flüssig wird. Darum hat man das damals, schon zur Zeit von Abraham, hat man locker Gold können, veredeln. Gold widerspiegelt irgendwie auch das Göttliche. Das haben schon die alten Ägypter so gesehen. Und wo Israel aus dem Auszogen aus Ägypten, haben sie das goldige Stierbild, das goldige Kalb gemacht. Das haben sie ja von den Ägyptern abgeschaut. Gott hat gar keine Freude daran, der Mose erst recht nicht, und hat das goldige Kalb vernichtet. Nicht wegen Gold, sondern weil das Kalb als Bild für Gott eine schreckliche Karikatur ist. Also, die machen ja wirklich das Kalb mit Gott. Das kannst du ja nicht machen. Gott ist doch nicht ein Stier. Natürlich symbolisiert ein Stier ungeheure Stärke, aber eine wahnsinnige Zerstörungsgewalt. Das ist nie das Bild für Gott. Und Gott hat nichts gegen Gold, im Gegenteil. Nämlich, als er dann Mose gesagt hat, er soll die den Tempel in der Wüste bauen, die sogenannte Stiftshütte, das war ein mobiler Tempel. Dort hat es ganz viel Gold drin gehabt, und zwar in drei Arten. Das eine war Blattgold, wo sie die ganzen Holzpfosten überzogen haben. Haben sie damals schon machen können. Zum zweiten hat es goldige, zum Beispiel der Deckel der Bundeslade war aus einem Klumpen Gold getrieben. Also nicht zusammengebrötelt, sondern die haben das Müsse aus einem Stück Gold treiben und machen, um zu zeigen, dass Gott eine Einheit ist. Das ist einfach Symbolik. Und dann ist noch eine dritte Form Goldfäden. Im Gewand vom Priester hat es goldige Fäden drin gehabt. Das ist alles genau vorgeschrieben gewesen. Also die haben das damals schon können so verarbeiten. Gold symbolisiert natürlich auch Macht. Übrigens, ihr habt dort gesehen, 100 Kilo Gold haben sie gespendet. Das ist ja nicht wenig. Oder 1000, ja, Entschuldigung, 1000, ja. 1000 Kilo, nein, 100 wäre gar nicht so viel. 1000 Kilo Gold, stimmt, was da steht, ich habe es nur falsch im Kopf gehabt. 1000 Kilo Gold ungefähr haben die gespendet, um den Tempel ausstaffieren. So viel hat das gebraucht. Wo der David König geworden ist, hat er eine wunderbare Krone, hat er einem anderen König, wo er seine Stadt erobert hat oder sein Land, hat er dem Kronen abgenommen und hat sie sich aufgesetzt. Und ihr seht, das war ein rechtes Ding. Wahnsinn, hey. Das ist, also die hat er wahrscheinlich nicht so lange einmal auf dem Kopf gedreht, sonst kriegst du eine Knickstarre. Das ist, die ist wirklich nur zum Repräsentieren. Also 35 Kilo auf dem Kopf zu haben. Okay. Aber das ist ein Symbol von Macht, von Herrlichkeit, von Glanz. Und jemand hat schon erwähnt, dass auch, wo die Weisen gekommen sind und Jesus besucht haben, dass sie unter anderem Gold gebracht haben. Und Gold symbolisiert eigentlich immer königliche Macht, königliche Herrlichkeit. Das Gold ist das Symbol, dass Jesus König ist. Das ist das eine. Also Gold hat schon ganz wichtige Rolle gespielt und wir wissen, der reichste König von Israel war der Salomo. Der hat ja unheimliche Schätze gehabt, Gold. Irgendwo steht es geschrieben, das habe ich jetzt euch da nicht, die Zahlen erspare ich euch. Der hat wahnsinnig viel gehabt und doch bekennt der Salomo in den Sprüchen, jetzt muss ich schauen, ob das da, nein, das kommt nicht. Gut. Weisheit erwerben ist besser als Gold und Einsicht erwerben edler als Silber. Also der Salomo, der reichste König, hat erkannt, Gold ist nicht alles. Er hat genug gehabt. Aber er wusste, es gibt Werte, die noch viel, viel wichtiger sind, wie der materielle Wert. Es gibt zum Beispiel Beziehungen, sind viel wichtiger oder zuwendig. Stellt euch vor, was nützt es einem Kind, wenn es schon bei der Geburt ein Goldkettel überkommt und riesig viel materielle Wert überkommt, aber von den Eltern keine Zuwendung. Was nützt ihm das Gold? Das Kind braucht in allererster Linie Anerkennung, Zuwendung, auch Korrektur, eben Liebe. Und alles Materielle ist schlussendlich ein Hohn. Mit uns Erwachsenen ist es eigentlich nicht so viel anders. Natürlich ist es gut, wenn wir ein bisschen Geld auf der Seite haben, da sind wir froh, oder? Und wir dürfen auch ein Goldkettchen tragen, es geht ja nicht um das. Aber entscheidender wie das Materielle sind doch immer Zuwendung, die Liebe. Beim Hochzeug gibt es goldige Ringe, meistens. Und die symbolisieren ja Treue. Wir haben jetzt einen aus Weissgold. Nicht so ein schön gelber. Ist übrigens schon der zweite Ring. Der erste war durch. Aber es ist immer noch die gleiche Ehefrau. Das ist gut. Und es ist viel kostbarer, goldige Hochzeit zu feiern, wieder einen goldigen Ring am Finger zu haben. Der Ring garantiert noch lange nicht, dass das hebt. Das ist ein Symbol, ein wunderbares Symbol. Aber wenn eine Ehe 50 Jahre hebt und noch wertvoll ist und ein Paar kann goldige Hochzeit feiern, dann ist das sehr, sehr viel wertvoller. Und der David drückt etwas ganz Wunderbares aus, der König David. Er sagt, die Gebote des Herrn sind kostbarer als Gold und viel feines Gold. Oder im Psalm 119, darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und feines Gold. Er sagt nicht, er liebt Gold nicht. Aber er sagt, er liebt Gottes Reden. Das, was Gott uns zusagt, seine Zuwendung, seine Zusagen und das, was er uns mitteilt, wie wir leben sollen, das ist noch viel, viel kostbarer wie der Gold. Ja, sogar wieder ganz feines Gold. Gottes Zuwendung ist noch wichtiger. Sein Plan, sein Wille für uns, das macht das Leben eigentlich reich. Wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, dann gibt es eine spannende Stelle in der Apostelgeschichte 3. Vielleicht weiss jemand, von was ich rede. Genau. Der Petrus und Johannes sind vor dem Tempel gewesen und dort ist ein Bettler gehöckelt und hat seine Hand angehebt oder seinen Hut oder was es denn war. Und der Petrus hat gesagt, Gold und Silber haben wir nicht. Offenbar haben sie tatsächlich nichts im Sack gehabt. Aber wenn ich habe, das gebe ich dir. Strand, zuerst hat er wahrscheinlich gedacht, ja, nein. Das, wenigstens ein bisschen Geld, oder? Der Bettler hat, wenn er Gold und Silber bekommen hat, dann hätte er wenigstens können schauen können, dass ihm jemand ein bisschen etwas zu essen besorgt. Das war für ihn ein riesen Geschenk gewesen, die Almosen. Und der Petrus sagt, was ich habe, das gebe ich dir. Und schlussendlich hat er etwas viel, viel Kostbares bekommen. Der Petrus hat gesagt, im Namen von Jesus sage ich dir, stand auf und lauf umeinander. Und anstatt des Almosen, wo er wieder hätte können, irgendwie in den nächsten Laden kriechen und etwas holen, hat er Gesundheit bekommen. Ist noch viel wichtiger. Ist noch viel wichtiger. Und man sagt immer bei den Geburtstag oder im Neujahr, Hauptsache gesund. Gell? Hauptsache gesund. Ja, und Gesundheit ist sehr, sehr kostbar. Das ist keine Frage. Gesundheit ist wichtiger wie der Geld. Aber es gibt etwas, was noch wichtiger ist wie der Gesundheit. Und das drückt der Apostel Petrus so wunderbar aus. Im 1. Petrus 1,18. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Da steht, dass Jesus uns losgekauft hat von einer Sklaverei. Und wenn wir die Menschen anschauen, dann ist das schon eine Sklaverei. Wie die Leute versklavt sind, auch von den Medien, versklavt sind in Sachen, die man einfach macht. Ich habe letztens wieder so einen Film geschaut, über einen Doc über Alkohol und so ein bisschen die Partyjugend. Und das ist schon eine arme Sache. Die sind so versklavt in dem Sinne. Und schon ganz junge, die schon Alkoholiker sind, aber auch ohne Alkohol. Wir neigen dazu, uns irgendwo versklaven zu lassen. Von Sachen, die uns süchtig machen, die wir nachher nicht mehr sein können. Und ich glaube, es gibt keinen da drinnen, der nicht kämpfen muss gegen irgendwelche Süchte. Sei es jetzt Süchte, die man mit den Augen versucht ist oder mit dem Essen oder sonst mit Konsumieren. Das ist so, so nahe. Und die schlimmste Sucht ist, dass wir sündigen, dass wir Egoisten sind. Dass wir sagen, ich, es geht um mich und zuerst komme ich. Das ist die schlimmste Sucht. Und von dem hat Jesus uns befreit. Und es ist so gewaltig, wie es heisst, er hat uns losgekauft. Ich habe vor einigen Monaten wieder einmal den Film gesehen, Die schwarzen Brüder. Kennen da wahrscheinlich auch von dem Tal im Tessin, wo dort ein Händler gekommen ist und die Buben der Familie abgekauft hat, damit sie in Mailand Chemiefäger-Gesellen können werden. Und die haben wirklich wie ein Stück Vieh sind die den Eltern abgekauft worden. Und die Eltern sind so in Not gewesen. Im Film ist die Mutter krank und sollte zum Doktor und hat es beigebrochen, sollte zum Doktor und hat kein Geld. Und die einzige Geldquelle war, den Sohn verkaufen. unheimliche Tragik. Und dann war er dort versklavt mit seinen Kollegen zusammen. Und ganz schlimm, bis sie dann können flüchten dort. Und da steht, Jesus hat uns losgekauft. Er hat einen Preis gezahlt, der für alle Sklaven langt, wo wir frei sein können. Der Mensch ist eben mehr wieder ein Abendstier. Der Mensch, was ist der Mensch wert? Ja gut, Ronaldo ist 60 Millionen Euro wert, oder? Cristiano Ronaldo, aber das ist nicht Person, sondern das ist einfach seine Fähigkeit zum Goalschiessen. Und der Club hat einfach Aussicht, mehr Matches zu gewinnen, wenn sie einen guten Fußballer haben. Und solange der kann, so gut shooten, ist er so viel wert. Wenn er seinen Knöchel verstaucht hat, ist fertig. Dann ist er nicht mehr wert. Oder wenn er irgendwie nicht mehr funktioniert. Das ist ja nicht, was der Mensch ausmacht, der Marktwert. Es ist schon ein Problem in unserer Gesellschaft, das ist also daneben. Die Kinder sind ein Kostenfaktor. Man muss schauen, ob man ein Kind überhaupt noch vermag, weil das kostet so viel. Natürlich kostet ein Kind etwas, aber ist denn das der Punkt, wo es ausmacht? Oder heute fragt man sich, wenn jemand schon ein gewisses Alter hat, lohnt es sich noch, einen chirurgischen Eingriff zu machen? Ist der Mensch noch wert? Weil der geht ja nicht mehr arbeiten, der kann ja der Wirtschaft nicht mehr dienen. Also machen wir die Behandlungen nicht mehr. Zum Glück ist es bei uns noch nicht so weit. In anderen Ländern ist das schon Vollgang und gäbe. Außer da hat einer so viel Geld, dass er es selber zahlen kann. Dann geht es natürlich auch wieder. Aber das ist die Wertskala vom Mensch. Ich glaube, das gehört auch ein bisschen in unsere Zeit rein. Und die Liebe erhaltet, dass der Mensch nur noch den Marktwert hat. Jesus, er ist selber Gott. Er hat die ganze Welt erschaffen, steht im Kolosserbrief und an anderen Stellen auch, im Johannesevangelium auch. Er ist es, der die Welt erschaffen hat. Jesus war der, der sich das ausgedacht hat. Und er hat dich geschaffen und mich geschaffen. Wie viel wert ist sein Leben? Wie viel wert ist das Leben von Gott? Ja, unbezahlbar. Riesig. Einmal viel mehr, würde ich jetzt mal sagen, wieder mein Leben. Also Gottes Leben, das ist ganz eine andere Dimension. Und er hat sein Leben geopfert. Er ist gestorben, hat sein Leben dahingegeben, um uns erkaufen, loskaufen aus dieser Sklaverei. Und das zeigt, was für einen riesigen Wert wir in Gottes Augen haben. Dass er das Kostbarste, seinen eigenen Sohn dahingegeben hat für uns. Und so wertvoll bist du in seinen Augen. Ich weiss nicht, wie wertvoll du dich selber fühlst, was deine Gedanken sind oder was andere über dich denken. Die Frage ist, glaubst du dem mehr oder glaubst du dem mehr, was Jesus sagt, was in der Bibel steht? Vielleicht fühlst du dich nicht so wahnsinnig wertvoll. Vielleicht bist du auch in einem Alter, ich komme jetzt auch langsam in die Ära, wo man manchmal merkt, dass Fitness nicht mehr ganz so ist, dass man ein bisschen länger braucht für das Gleiche und dass man manchmal Zeug vergisst und irgendwo knackt das schon ein bisschen. Gell, das knackt ein bisschen. Nein, das ist schon so. Wenn man irgendwo nicht mehr ganz so ist, wie man war oder vielleicht schon von Anfang an, hast du das Gefühl, ja, andere sind viel gescheiter und viel begabter und was kann ich schon und was bin ich schon? Nicht mehr leistungsfähig, nicht mehr gefragt, vielleicht krank, vielleicht handicapiert, das ist hart. Das ist hart, wenn ein Mensch so einfach körperlich reduziert ist, dass er nicht mehr einfach machen kann, wie er will. Es funktioniert einfach nicht mehr. Ich begleite ja viele ältere Menschen und leide mit. Und es ist hart, wenn es einfach nicht mehr funktioniert. Ich darf ja noch zufrieden sein, wie mein Körper noch funktioniert. Der hin und wieder zwickt einfach das Knie oder der Rücken oder die Hüfte. Das ist ja so. Aber ich kann noch sehr zufrieden sein, aber ich weiss, es kommt eine Ära, wo das nicht mehr lustig wird sein. Außer Jesus nimmt mich anders gerade weg. Aber grundsätzlich muss ich damit rechnen. Und was bin ich denn noch wert? Was bin ich denn noch wert, wenn ich nicht mehr machen kann, wie es mir passt? Bin ich denn noch etwas wert? Ja. Jesus hat den Preis gezahlt für dich. Und zwar hängt das nicht am Marktwert, sondern es hängt an deiner Persönlichkeit. Du bist in den Augen von Jesus genau gleich viel wert wie der gefragteste Mensch, den es gibt. In deinem Dorf oder überhaupt auf der Welt. Du bist gleich viel wert, weil er seinen Preis zahlt hat für dich. Und Jesus hat uns erkauft, um ihm zu dienen, zum bleibenden Wert zu schaffen. Unser Glaube, unsere Treue. Glaube heisst ja Treue. Glaube heisst Beziehung, Vertrauen. Glaube heisst auch Gehorsam. Also im Vertrauen machen, was er will. Das ist so kostbar. Und das steht auch im 1. Petrus, dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, zu Lobpreis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Also unser Glaube wird immer kostbarer, er wird glüttert, er wird geformt, er wird veredelt. Und das ist das Geheimnis, was Jesus kann, was er kann in deinem Leben bewirken. Und das ist das, wenn ich ihm vertraue, wenn ich in Übereinstimmung mit ihm lebe, wenn ich in seinem Namen bete, im Auftrag von ihm, in Übereinstimmung mit ihm, dann kann er gute Sachen bewirken in meinem Leben. Es geht nicht um das, was ich für ihn leiste. Es geht um das, wo ich mich zur Verfügung stelle, wo er durch mich durch kann leisten. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers von dem Leib fliessen. Und das ist es, dass Menschen, durstige Menschen, satt werden von uns. Nur das hat Bestand. Ich kann mich gut erinnern, meine Großmutter ist schon Jahre her. Sie hat als junge Frau schon den Magen operieren lassen. Und sie hat einiges durcherlebt. Sie hat nicht das einfachste Leben gehabt, aber ihr Glaube ist einfach gereift und bewährt gewesen. Und als ich sie gegangen bin, besuchen, ich bin dort hinein, bin ich sie im Altersheim besuchen. Und wenn sie so im Bett gelegen ist, weißt du, die war nur noch Haut und Knochen. Eigentlich zum Anschauen nicht mehr wahnsinnig Schönes. Aber die hatte eine Ausstrahlung, gehabt, die Frau. Und die konnte nicht mehr aufstehen. Machen hätte sie eigentlich nicht mehr können. Das Wichtigste, was man überhaupt noch hat, hätte sie können. Sie hätte noch beten. Gott hat ihr die geistige Gesundheit noch behalten, bis zum Schluss. Aber ich bin gegangen, Großmutter besuchen, weil ich sie gerne hatte und weil ich sie auch ein bisschen aufrichten wollte. Aber das ist keine Chance, die hat mich aufgerichtet. Das ist eben das. Das ist eben das, wenn Jesus durch einen Menschen durchstrahlt. Und das ist meine Frage immer wieder. Was sehen die Menschen, wenn sie mich sehen? Wenn sie mich sehen, Stegenhäuser putzen. Ich bin noch 30% Hausabwart. Und da sehen mich die Leute Stegenhäuser putzen und Rasenmähen und alles Mögliche. Was sehen sie, wenn sie mich sehen? Das ist die grosse Frage. Sehen sie irgendwo einen missgelohnten, hässigen Abwart? Oder sehen sie etwas vom Wesen von Jesus in mir? Das ist die grosse Frage. Das kann ich nicht machen. Aber ich kann mich von ihm erfüllen lassen, von seinem Geist. Dass er durch mich durchstrahlt. Was sehen die Nachbarn, wenn sie dich im Garten sehen? Oder beim Posten antreffen? Was sehen sie? Sehen sie das Gold? Sehen sie das, was Jesus durch dich ist? Da können wir nur kapitulieren und uns ihm hingeben und sagen, Jesus, machst du. Wir können es nicht selber machen. Wir können zu ihm kommen, vielleicht müssen wir an gewissen Orten Buße tun und wie das Gold ein bisschen mehr glänzt, weil es dreckig geworden ist. Aber schlussendlich kann es nur er schaffen, dass es so wirkt. Wenn die Menschen in deinem Leben Jesus sehen, dann ist dein Leben Gold wert. Amen. Wir wollen jetzt ein paar Lieder singen, wo es auch darum geht, um das, was Jesus für uns tun hat.